Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge des Berlin Mitte Talk, dem Podcast von Politik und Kommunikation mit mir, Tobias Schmidt. Der Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu. Einerseits klimatisch, aber auch politisch, denn wir befinden uns in der vorletzten Woche der parlamentarischen Sommerpause. Zeit, dass wir uns mal mit einer Partei auseinandersetzen, die unter normalen Umständen wahrscheinlich als die Partei der Stunde gelten würde. Allerdings sind die Umstände gerade alles andere als normal und die Partei, über die wir heute sprechen werden, ist es auch nicht. Es handelt sich natürlich um die AfD und ich freue mich, heute mit einer der profiliertesten AfD-Expertinnen in Deutschland zu sprechen, der Spiegel-Journalistin Ann-Kathrin Müller. Liebe Frau Müller, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vor zwei Wochen war die AfD zum ersten Mal in einer bundesweiten Umfrage auf dem ersten Platz bei Forsa mit 26-24% vor der Union. Jetzt ist es bisher nur bei Forsa so gewesen und es gab seitdem auch schon wieder andere Umfragen. Trotzdem Frage an Sie, was haben Sie gedacht, als Sie diese Umfrage gesehen haben?
Also so richtig gewundert habe ich mich nicht, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil eben das, was gegen die AfD helfen würde, was die Parteien ja immer sagen, was sie machen wollen, nicht wirklich getan wird. Und zum anderen, weil die Regierung nicht das allerbeste Bild abgibt, so nach dem Motto, wir wissen, was wir tun und wir ziehen jetzt durch. Und dann ist eben auch immer die Frage, wie die Forschungsinstitute das so oder die Umfrageinstitute das so erheben und ob sie sich vielleicht hier und da auch freuen, in Schlagzeilen zu kommen.
Jetzt wirkt der Aufstieg der AfD gerade ja so unaufhaltsam, aber wenn wir mal auf seinen Anfang zurückblicken, kann man den, glaube ich, relativ genau pinpointen. In der Anfangszeit der Ampelregierung hat die AfD ja eigentlich gute anderthalb Jahre relativ stagniert und ist dann im Frühsommer 2023 sprunghaft angestiegen. Und seitdem ist sie in den bundesweiten Umfragen eigentlich konstant mindestens auf Rang 2. Was ist denn damals genau passiert, so zwischen Mai und Juli 2023?
Vielleicht bin ich mir wie so eine Politikerin eine Vorbemerkung. Also dieses Unaufhaltsame, das gefällt mir überhaupt nicht als Erzählung und ich glaube es auch tatsächlich nicht nach allem, was ich weiß. Also die AfD ist keine Naturgewalt, die jetzt immer größer wird und am Ende auf jeden Fall regiert, sondern man kann ganz viel gegen sie unternehmen und sie, man könnte sie politisch stellen, man kann sie aber auch auf anderen Wege konfrontieren, sei es durch den Rechtsstaat, sei es durch das Parteienverbot. Also man gäbe verschiedene Wege, die man wählen könnte. Und ansonsten, was da passiert ist, ist tatsächlich wie immer, sind es viele Dinge, die da auf einmal passiert sind. Wir hatten den russischen Angriffskrieg, wir hatten dadurch steigende Energiepreise, wir hatten vor allen Dingen die Sorge, dass die noch stärker steigen könnten. Wir hatten dadurch eine gewisse Inflation, wir hatten eine Regierung, die nicht gut kommuniziert hat, die sich ständig öffentlich gestritten hat. Und wir hatten aber auch, und das gibt es unterschiedliche Haltungen dazu, wie viel das eingeflossen ist. Ich bin überzeugt davon, aus den Studien, die ich kenne und dem, was wir in anderen europäischen Ländern sehen können, dass es tatsächlich auch viel daran lag, wie die CDU sich dann zu dem Zeitpunkt mit dem neuen Parteichef Friedrich Merz aufgestellt hat. Nämlich eben als eine Kraft, die deutlich weiter rechts stehen möchte als vorher, die sozusagen das Merkel-Erbe ablegt, die anders spricht, die bestimmte auch populistische Elemente dann plötzlich nach außen getragen hat, die vorher halt nicht so da waren. Und am Ende bringt man es immer auf die Formel, irgendwie dann wählt man halt das Original und das Original bei solchen populistischen Auswüchsen ist dann tatsächlich die AfD.
Sie haben gerade das Verhalten der Union damals in der Opposition angesprochen, was ja einen, wie Sie es gerade beschrieben haben, ein rhetorischer Rechtsschwenk war im Vergleich zur Regierungszeit unter Merkel vorher. Wie würden Sie das Regierungshandeln der Regierungs-CDU unter Merz denn einsortieren? Geht es in dieselbe Richtung? Wird da gehalten, was im Wahlkampf oder auch vorher in der Opposition rhetorisch versprochen wurde? Oder lässt man da jetzt dann doch rechts eine ziemliche Lücke, in die AfD einstoßen kann?
Halb und halb, würde ich sagen. Also zum einen wird rhetorisch weiter da von einzelnen Akteuren, jetzt vielleicht nicht vom Kanzler persönlich, wenn wir das Wochenende noch so ein bisschen ausnehmen, da so drauf eingewirkt. Gleichzeitig kann man natürlich, und das finde ich ist auch ein großer Fehler im Wahlkampf gewesen, der CDU und der CSU, Dinge zu versprechen, wo eigentlich klar war, mit den Optionen, die sie haben für Koalitionspartner, wird das in der Härte gar nicht durchsetzbar sein. Das heißt, man hat Versprechen aufgestellt, die man natürlich dann am Ende so nicht halten kann. Ich finde das per se auch okay, dass man im Wahlkampf Sachen fordert, wo man weiß, man muss einen Kompromiss eingehen. Nur man hat rhetorisch diese Kompromissoption gar nicht so richtig gelassen, sondern es war dann immer dieses, wir werden dann einfach mal machen und wir werden das und das und das und das tun. Und man hat so keinen Raum dafür gelassen, dass man natürlich dann vielleicht nicht alles von der Ampel nur schlecht war und dass vielleicht nicht jede Sache, die die Ampel gestartet hat, man dann irgendwie komplett wieder rumdrehen will mit der SPD oder eben im Zweifel mit den Grünen. Das war ja im Wahlkampf noch so ein bisschen unklar. Das heißt, man hat so sehr groß was aufgebaut, was man dann nicht halten, also man wusste, man kann das nicht halten, man hat es trotzdem so formuliert. Und man ist dann eben noch mit dieser Hypothek in die Koalition gegangen, dass man kurz vorher eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD gemacht hat. Und das ist natürlich was, wo die CDU jetzt auch beim Teil der Wählerschaft und auch bei den anderen, die mit ihnen noch regieren sollen, auch in den Ländern Vertrauen zurückgewinnen muss.
Gehen wir mal von der CDU wieder zurück zur AfD, über die wir ja eigentlich sprechen wollen. Und innerhalb der AfD wird ja offensichtlich gerade etwas gerungen, um den richtigen Weg, um das Ziel Regierungsübernahme zu erreichen. So ein bisschen zwiegespalten zwischen Fundamentalopposition auf der einen Seite und auch einer vielleicht taktischen Öffnung zur rechten Mitte auf der anderen Seite. Es ist ja spannenderweise ausgerechnet Maximilian Krah, der gerade diesen in Anführungszeichen pragmatischen Kurs der AfD vertritt und möglichst viele AfD-Ziele möglichst grundgesetzkompatibel durchsetzen möchte. Die Parteispitze verhält sich dazu noch nicht so klar. Was ist Ihre Einschätzung, in welche Richtung die Reise geht bei der AfD?
Ich halte das letztlich für eine Theateraufführung, ehrlicherweise, weil es da keinerlei Machtzentrum geht, also kein Element der AfD, kein Lager, kein Netzwerk ist, das sich mäßigen möchte. Und ich sage das in Anführungszeichen, denn das ist nur in bestimmten Aspekten hier und da eventuell ein bisschen Mäßigung. Und das ist auch meines Erachtens, was da gerade vorgeschlagen wird, nicht unbedingt grundgesetzkonform, wenn man Ghettos schaffen will und sozusagen gewisse migrantische Gruppen eben zusammen in ein paar Straßen irgendwie sollen die da für sich so ungefähr sein und hier brav arbeiten und Steuern zahlen, aber sonst nicht teilhaben können am Rest der Gesellschaft, ist jetzt nicht das, was ich mit dem, was im Grundgesetz steht, vereinbar finde. Es ist so, dass in der AfD eben ein großes Netzwerk hinter Alice Weidel steht, was gerade die Macht hat sozusagen oder die beste Vernetzung. Das ist das sogenannte Münzenmeier-Netzwerk. Sebastian Münzenmeier ist Fraktionsvize aus Rheinland-Pfalz, der eben sehr geschickt die letzten Jahre sich Leute in einzelnen Landesverbänden gesucht hat, die dann eben für noch andere Leute sprechen können. Und dann gibt es dem gegenüber eine kleinere Gruppe an Leuten, die sich eher so hinter Tino Chrupalla versammeln, den aber auch in manchen Aspekten, zum Beispiel Position zu Russland, irgendwie total kritisch sehen und die irgendwie versuchen, ein Gegengewicht zu dem Weidel-Lager quasi zu bilden. Und das klappt aber nicht so richtig, weil sie A, nicht die richtigen Leute hinter sich haben und B, weil sie sich ganz komische Konstellationen von Leuten da zusammenfinden, nämlich eigentlich so totale Russland- oder Putin-Fans mit aber Leuten, die eigentlich totale Transatlantiker sind, die irgendwie rhetorisch sich ein bisschen mäßigen wollen, dann aber Maximilian Krah dazu holen, der sich, glaube ich, nur dazu holen hat lassen, weil, oder dahin gelaufen ist, weil er in dem Weidel-Lager keine Schnitte mehr machen kann. Das heißt, das sind hauptsächlich machtstrategische Fragen, die eben dann ausgetragen werden über so einzelne Diskussionen. Und Maximilian Krah ist meines Erachtens freut sich vor allen Dingen über Schlagzeilen und mit diesem Move, dass er jetzt plötzlich, nachdem er das selber jahrelang vertreten hat, etwas gegen diesen rechtsextremen Kampfbegriff Remigration und dieses Konzept sagt, hat eben damit das geschafft.
Wir haben gerade das Netzwerk um Münzenmeier, der ein enger Vertrauter ist von Alice Weidel, beschrieben. Es ist derzeit das dominante Lager innerhalb der AfD und wie ist eigentlich die Stellung von Tino Chrupalla, der ja schon gegenüber Alice Weidel, jetzt nicht nur, weil sie Kanzlerkandidatin war, aber auch sonst in der allgemeinen Wahrnehmung schon ein bisschen abfällt hinter Weidel.
Genau so ist es. Also Alice Weidel steht weiterhin sehr, sehr fest da oder sitzt fest im Sattel, wie man immer so sagt, eben durch dieses Netzwerk und weil auch niemand so richtig weiß, wen hätten wir sonst, den wir da irgendwie hinsetzen können. Sie ist eben inzwischen sehr prominent und bekannt. Gleichzeitig hat Tim Kruppalla auf die falschen Unterstützer gesetzt. Die Erklärung, warum die AfD sich immer weiter nach rechts entwickelt hat, ist zweierlei. Das eine ist, die Konservativen waren bislang immer noch so stark, dass sozusagen nur, wenn die AfD immer weiter rechtsextreme Grenzüberschreitungen macht, hält man den Druck sozusagen aufrecht, indem sich das langsam normalisiert und die CDU immer wieder versuchen muss, sich sozusagen auch noch weiter nach rechts zu positionieren und irgendwie wahrgenommen zu werden. Und weil es eben sehr viel schwerer ist, wenn man sich überlegt, die Völkischen, die wissen ganz genau, was sie vorhaben. Was ist ihr ideales Bild von Deutschland, von dieser Gesellschaft? Die haben also einen sehr aktiven Weg vor sich sozusagen. Und der Teil der Partei, der den Geist wieder in die Flasche holen will, so ein bisschen, zumindest so ein Stück weit, der ist natürlich reaktiv. Die versuchen, was wieder umzukehren, was sie selber mit vorangetrieben haben. Also Jörg Meuthen zum Beispiel wird ja gerne so als derjenige, der noch so für Mäßigung stand und Ähnliches. Das Interessante ist, weil davor gab es ja auch schon drei, die für Mäßigung standen und die dann auch schon raus waren. Aber er hat ja jahrelang mit den Völkischen Deals gemacht, um zum Beispiel den Listenplatz 1 für die Europawahl zu bekommen. Und hat die auch jahrelang laufen lassen, bis er dann aus seinem eigenen Lager gehört hat, so jetzt reicht's mal. Und dann ist er umgekehrt und dann hat er verloren und dann ist er raus. Das heißt, wir sehen halt immer wieder, dass die, die erst quasi die Völkischen mitnehmen, um die Stimmen zu kriegen, um eben sich durchzusetzen, auch in der Partei, dass die dann irgendwann sagen, jetzt wird's mir doch ein bisschen zu viel und dann aber meistens verlieren. Und von daher wird die AfD eben im Vergleich zu jetzt, alle gucken ja dann immer auf Meloni oder auf Le Pen, die sich so ein bisschen gemäßigt haben in bestimmten Punkten, ob das nicht hoffentlich bald bei der AfD auch mal passiert, ich sehe das aktuell nicht.
Sie haben Meloni, Le Pen schon angesprochen, anderes Beispiel wären auch in Skandinavien beispielsweise Finnland und Schweden, wo jeweils die Rechtspopulisten oder Rechtsextremen eingebunden wurden von den konservativen Parteien in eine Regierung oder zumindest irgendwie in einer Tolerierung. Ähnlich ist es auch in den Niederlanden passiert, wobei da die Regierung jetzt nach relativ kurzer Zeit gescheitert ist, nachdem es schon relativ lange gedauert hat, bis sie überhaupt erst zustande gekommen ist. Ist es das Patentrezept eigentlich für eine erfolgreiche Rechtsaußenpartei, diese Mäßigung zur rechten Mitte hin und dann eine Regierungsbeteiligung? Oder gibt es da noch andere Wege, beispielsweise über eine weitere Radikalisierung zum Ziel zu kommen?
Da kann man jetzt verschiedene AfD-Leute fragen und dann sagen die verschiedene Antworten. Also es ist so, dass tatsächlich in den Bundesländern, wo die AfD eben schon stärkste Kraft ist, also in Thüringen ist sie als stärkste Kraft bei der Landtagswahl gewesen, in Sachsen-Anhalt ist nächstes Jahr Wahl, da versucht sie, stärkste Kraft zu werden. In Brandenburg steht sie gut da in den Umfragen, also in diesen Bundesländern. Da ist die Strategie eigentlich überhaupt gar keine Mäßigung, weil man gar nicht darauf setzt, irgendwie mit der CDU gemeinsam oder der SPD irgendwie zu regieren, sondern man will alleine. Man will irgendwie dahin kommen, dass man, wenn dann eben viele Parteien rausfallen, dass dann die sonstige Zahl sehr hoch ist, dann reichen ja je nach Wahlergebnis 2, 3, 44%, um alleine regieren zu können. Und das ist das strategische Ziel. Und deswegen ist da das immer wieder rechtsextreme Grenzüberschreitung das Mittel zum Ziel, weil man eben, wie gesagt, dadurch Rechtsextremismus normalisiert, die AfD ihren Stecken verliert für viele. Und wenn die CDU oder andere Kräfte, BSW, FDP, in bestimmten Bereichen, Freie Wähler, mit nach rechts außen ziehen, ich meine auch bei der SPD und bei Grünen hat man einzelne Elemente in der Migrationspolitik, hat man irgendwie den Druck nachgegeben, dann wirkt die AfD eben weniger extrem. Und dann gibt es andere Kräfte in der Partei und das ist dieses Papier von der Fraktionsklausur, wo es hier so viel drum geht. Da heißt ja immer, die Fraktion hätte jetzt eine neue Strategie, wolle die Brandmauer sozusagen fallen lassen, indem sie auf die CDU zugeht, indem sie sozusagen sie und die anderen Parteien, die Linkeren, spaltet. Es ist tatsächlich kein Strategiepapier der Klausur, der Fraktion als Resultat der Klausur. Das hat Beatrix von Storch geschrieben, die eben zu diesem schwächeren Lager gehört, eher in Richtung von Tino Kopalla. Und das sind natürlich, da sind hauptsächlich die Landesverbände drin in diesem Netzwerk, die noch so bei 20% eher stehen und die überhaupt keine Chance haben, realistisch in den nächsten Jahren alleine zu regieren. Das heißt, die bräuchten natürlich, dass die Pendant fällt und die CDU kippt. Aber um zu der Hauptfrage zu den anderen Ländern zurückzukommen, eine Mäßigung in dem Sinne, wie es Meloni oder andere vielleicht in bestimmten politischen Bereichen gemacht haben, funktioniert bei der AfD, würde hier noch nicht funktionieren. Und das wissen die auch, deswegen wollen die das auch nicht, weil eben dafür die CDU noch zu stark ist. Sie wollen jetzt erstmal die CDU kleiner kriegen und dann kann es sein, dass sie sich aus strategischen Gründen hier und da mäßigen. Auch das, ich bin so ein bisschen unsicher, die Wählerschaft verlangt es schon auch von der AfD. Ne? Also es gibt ja auch bei den Wählerumfragen am Wahltag immer wieder Leute sagen, ja, ist schon ein bisschen drüber, was die so machen, aber sie haben sie trotzdem gewählt. Das heißt, es ist ja nichts, was die Leute abschreckt.
Sie haben das Strategiepapier schon angesprochen oder das nicht Fraktionspapier, aber in der Fraktionsklausur vorgestellte Papier zur Einleitung des Strategieprozesses, was ja dann das eindeutige Ziel hat, die Übernahme Regierungsverantwortung auch im Bund. Und ich meine, es ist ja zu großen Teilen ist es ja eigentlich eine Art Wählermarktanalyse, Wählerpotenzialanalyse. Aber spannend ist natürlich schon relativ zu Beginn das klar formulierte Ziel, die Brandmauer abzubauen. Also die Brandmauer wird da hier schon als eigentlich die entscheidende Hürde gesehen, die die AfD von Regierungsbeteiligung abhält. Und ein definiertes Ziel ist ja ganz klar die aktuell herrschende Koalition aus CDU, CSU und SPD in dem Sinne zu spalten, dass man die SPD durch Polarisierung im Kulturkampf nach links drückt und gleichzeitig die CDU und die CSU weiter nach rechts zieht, um dann eigentlich eine schwarz-blaue Koalition alternativlos zu machen. Haben wir nicht jetzt schon Schritte in diese Richtung gesehen, vor allen Dingen was die Posse um die gescheiterte Wahl der Richter zum Verfassungsgericht Frau Kroesus-Gersdorf geht? Also sind da nicht schon rechte Kulturkampfelemente in die Mitte der CDU eingesickert und haben den Spaltpilz in die Koalition getrieben?
Total, ich würde sogar so weit gehen sagen, das haben wir auch vorher schon gesehen, nämlich also diese Strategie, die da Bertha von Storch in die PowerPoint-Präsentation gepackt hat, ist ja nicht neu. Das macht die AfD seit Jahren, seit es sie gibt eigentlich, immer verstärkter. Erst war halt das Ziel, vor allen Dingen die Grünen sozusagen zu attackieren, zu sagen, die stehen für den bösen Wokismus aus ihrer Sicht. Weil Gutmenschen sind jetzt was Schlechtes plötzlich und haben es auch geschafft, diese Erzählung, dass eigentlich ein guter Mensch, was Schlechtes sein soll, das war ja schon der erste Erfolg, und haben dann sozusagen ihre Gegnerschaft erweitert und sind dann sozusagen, also die Linken haben sie erst ja ignoriert, die waren ja dann auch mit sich selbst beschäftigt, dann kam die SPD dazu als Teil der Ampel sowieso, dann war plötzlich die FDP auch ganz woke und schlimm und dann hat man so vor 3-4 Jahren irgendwie umgesattelt auf die CDU ist der große Gegner und die CDU hat leider in sich ein paar Kräfte, die sich irgendwie davon, die glaube ich auch ideologisch überzeugt sind, umso weiter sie rechts sind, umso besser. Das ist gar nicht mal die Mehrheit, würde ich so denken, obwohl ich natürlich nicht jeden da kenne, aber die sind dann auch relativ laut und gerade in dieser Causa Kroesus-Gersdorf hat man das dann nochmal sehr gut gesehen, weil die ja dann selbst öffentlich getwittert haben, irgendwie, dass sie versuchen, die zu verhindern und so weiter. Das heißt, wir haben da Leute, die sich treiben lassen wollen und wir haben Leute, die es vielleicht nicht besser wissen und sich treiben lassen. Und das Schlimme ist, dass sie es am Ende nicht mal zugeben. Also wenn man jetzt sozusagen, nachdem sie jetzt zurückgezogen hat, nicht sagen kann, hey, das ist richtig, richtig doof gelaufen und wir sollten da nicht so viel drauf geben, weil wir wissen inzwischen auch, News hat gar nicht mal so viele Abonnenten und ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie wir das irgendwie denken, dann könnte man ja ein bisschen gelassener daran gehen und die guten alten Strukturen, Richterwahlausschuss, vorherige Absprache in der Fraktion, die jahrzehntelang irgendwie dieses Land dahin geführt haben, wo es sozusagen all seine wirtschaftlichen Erfolge und so hatte, dass man die dann doch vielleicht wieder ganz gut heißt und die zwar irgendwie etwas langsame und manchmal auch etwas bürokratische Demokratie, aber dann doch der beste Weg ist. Und man könnte auch als CDU ein gewisses Selbstbewusstsein haben, zu sagen, hey, wir haben irgendwie so viele Jahrzehnte regiert, es ging dem Land irgendwie nie wahnsinnig schlecht, jetzt gibt's eine multikausale Lage aus Problemen, die auf uns draufkommt und das ist kompliziert, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Und wir spielen nicht die ganze Zeit nach rechts außen, was die von uns wollen oder wie die uns kritisieren und versuchen daraus irgendwas abzuleiten, sondern wir machen unser Ding. das finde ich ganz gut.
Und Sie haben gerade schon angesprochen, dass es da Kräfte, die zwar in der Minderheit sind, aber schon Kräfte gibt innerhalb der Unionsfraktion, die vielleicht auch ideologisch eine gewisse Nähe haben oder wahrscheinlich lieber oder denen es leichter fallen würde, mit der AfD gemeinsame Punkte zu finden, um eine gemeinsame Politik zu machen, als mit der SPD. Wen sehen Sie denn da in der Union als jemanden, der als möglicher Partner für eine Regierungszusammenarbeit stehen könnte?
Also ganz grundsätzlich muss ich einmal sagen, ich sehe nicht, dass die Bundes-CDU irgendwie gerade vorhat, den Unvereinbarkeitsschluss aufzukündigen. Ich sehe auch nicht, dass das die Spitzenfunktionäre in den Ländern vorhaben oder gerade planen oder machen. Ich sehe aber trotzdem, dass gerade eher von unten, das ist ja auch so eine AfD-Strategie, ne, über die Kommunen nach oben und da eben über man kennt sich, man denkt sich, naja, am Stammtisch redet ja vielleicht mal Quatsch, aber so schlimm ist es jetzt vielleicht auch nicht. Ist man nah miteinander, man feiert vielleicht irgendwie Stadtfeste zusammen und so weiter, ist im Wahlkreis miteinander, darüber eben bestimmte Brücken zu bauen, so dass das dann wiederum über diese Wahlkreisarbeit auch bei Abgeordneten landet und gerade auch bei Landtagsabgeordneten. Also in dem Fall war es jetzt sehr offensichtlich bei Saskia Ludwig so, dass sie eben dann auch sich mit erledigt dafür gefeiert hat, dass Großes Geisterfeld erstmal nicht gewählt wurde. Und ich muss schon auch sagen, dass gewisse Signale, die eine Julia Klöckner sendet oder einen Spahn sendet, dann doch sehr erschreckend sind, weil eben, ich spiele da an auf diesen Post im Wahlkampf von Julia Klöckner, wo sie irgendwie gepostet hat, ihr müsst nicht die AfD wählen, um ihre Inhalte zu bekommen oder so ähnlich ging der Satz. Bei Jens Spahn hat er in einer Talkshow hat eine Journalistin gesagt, na ja gut, aber die Alternative, die steht ja vor der Tür und ist blau und dann hat er gesagt, ja. Also es war jetzt nicht mehr ein auf gar keinen Fall und das in Kombination mit diesem Links ist vorbei und so sind ja schon Signale, die sehr deutlich sind und die eben auch gegen die geschlossene Parteilinie stehen, wo man sich dann eben schon wundert, warum man das macht. Und dann noch diese ganzen Kulturkämpfe obendrauf und so, also da gibt's ja einiges, weswegen eben, wie gesagt, viele Leute ein gewisses Vertrauen in die CDU als konservative Kraft verloren haben, sondern sagen, das ist Rechtspopulismus und das können wir hier eigentlich nicht bekommen.
Was natürlich wie ein Damoklesschwert über der AfD hängt, ist das drohende Parteiverbotsverfahren. Nehmen Sie da in der Partei gesteigerte Nervosität wahr oder sind die sich eigentlich relativ sicher, dass das schon nicht kommen wird, vor allen Dingen auch, weil die CDU sich mehrheitlich dagegen aufspricht?
Also das geht mir in der Debatte total unter, wie groß die Angst in der AfD vor so einem Verbotsverfahren ist, was für mich ja aussagt, dass sie, wenn es käme, schon Angst hätten, dass es auch Erfolg hätte und die genau wissen, was sie tun. Und gleichzeitig sind sie nach den Debatten und nachdem der Antrag von Wanderwitz dann nicht beantwortet wurde, da das dann tatsächlich das nicht kommt aktuell, dass eben es keine Mehrheit dafür gibt, obwohl man ja im Wahlkampf noch gesagt hat, also das kann man nicht kurz vor der Wahl machen, das kann man höchstens nach einer Wahl machen und jetzt ist die Debatte irgendwie so wieder so ein bisschen eingeschlafen. Jetzt kann man auch gut sagen, wir warten jetzt erstmal auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts, ob diese Hochstufung rechtens war, das kann man durchaus argumentieren, aber dann sollte man sich in der Zwischenzeit wenigstens vorbereiten, dass wenn das bestätigt wird, wovon auszugehen ist, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich sich nach den Maßstäben des Oberverwaltungsgerichts Münster alles ausgearbeitet hat, die eben aufgestellt wurden, dass man dann in der Zwischenzeit wenigstens eine Länderarbeitsgruppe oder in irgendeinem Ministerium mal vorbereitet, was bräuchten wir denn dann, was würde passieren und diesen Antrag zumindest mal vorbereitet. Ob man den dann abschickt, kann man ja dann immer noch politisch klären, aber dass man zumindest nicht dann noch 2-3 Jahre braucht, bis man den fertig hat.
Jetzt reden wir natürlich zuallererst immer über die Union, wenn es darum geht, wie man sich der AfD gegenüber verhält. Allerdings sollte man nicht verkennen, dass auch die SPD ihr AfD-Problem hat. In wenigen Wochen sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebiet drohen dann doch in einigen Kommunen, in einigen Städten AfD-Kandidaten in die Stichwahl zu kommen. In Gelsenkirchen beispielsweise war schon bei der Bundestagswahl die AfD stärkste Kraft bei den Zweitstimmen. Hat die SPD da auch ihr Kernklientel in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten einfach zu lange links liegen lassen, dass jetzt die AfD dort an Attraktivität gewinnt?
Das kann man so sehen. Ich finde, dafür gibt es noch relativ wenig Datengrundlage, was der Grund genau dafür ist. Also beziehungsweise, wenn man dann eher generell guckt, warum gehen Leute, die nicht vorher schon ein extrem rechtes Weltbild hatten, die sich sehr früh sozusagen der AfD angedient haben, warum sind die in den letzten Jahren da noch rübergewandert? Dann kann man ja sehr klar sehen, dass das aus allen Schichten irgendwie passiert, auch aus der Arbeiterschicht zuletzt vermehrt. Und dass das vor allen Dingen Leute sind, denen es gar nicht unbedingt schlecht geht, aber die Sorge haben, dass es ihnen schlechter gehen könnte. Weil eben all diese Dinge in der Welt passieren, die wir irgendwie jeden Tag mitbekommen und die auch eben Auswirkungen hier haben, weil man vielleicht dann lieber die Augen verschließt vor der Klimakrise und sagt, nee, dann glaube ich denen, die behaupten, das ist alles nicht so schlimm und Wetter gab es schon immer, so wie die AfD. Oder die sagen, ach komm, dann egal, dann dienen wir uns halt dem Putin an, weil dann werden wir vielleicht nicht bombardiert, wenn der weitermacht. Also wo man sich in so eine kleine Welt begibt, wo früher war alles besser und wir finden da irgendwie wieder einen Weg hin. Und gleichzeitig kein Problem hat mit rechtsextremen Grenzüberschreitungen. Also es ist vor allen Dingen eine Angst, dass es in der Zukunft schlechter werden könnte. Und da ist es natürlich schwieriger für Parteien, die schon regiert haben, zu sagen, ja gut, aber in den nächsten Ferien kriegen wir besser was hin als das, was jetzt passiert ist, obwohl sie natürlich wenig daran ändern können, was Putin jetzt konkret macht oder was irgendwie Trump macht oder andere Akteure. Das heißt, dann ist es so ein bisschen verlockend, eine Kraft, die noch nie regieren dürfte. Ja, wenn die erstmal dran dürfen, dann. Vor allen Dingen, weil sie eben eine Sündenbockerzählung haben. Und es ist leider sehr menschlich, aber eben nicht gut, dass immer, wenn man das Gefühl hat, mir geht es nicht mehr so gut, andere kriegen irgendwas, dann will ich, dass denen das wieder weggenommen wird. Und da ist natürlich die AfD die Kraft, die immer alles wieder auf Menschen mit Migrationsgeschichte schiebt, die immer wieder sagt, ja, sobald die raus sind und weg sind und abgeschoben werden, dann wird hier alles besser. Man ja sehr leicht argumentieren könnte, naja, also ehrlicherweise auch vor 2015 gab es ein paar Probleme und die Schuldlos waren nicht repariert. Ich weiß nicht, ob das dann Prio 1 irgendeiner Bundesregierung mal wäre. Aber ja, da ist vielleicht auch kommunikativ so ein bisschen was verloren gegangen von den anderen Parteien. Sicherlich auch von der SPD.
Wollen wir zum Abschluss nochmal kurz rauszoomen auf die Metaebene und auch nochmal diese Frage, die jetzt auch schon seit Jahren eigentlich rumschwört, beantworten oder versuchen anzugehen. Wie berichten wir eigentlich über die AfD? Wie sprechen wir eigentlich über die AfD? Ist das ja jetzt auch im Zuge der Sommerinterviews, die mit Weidel und Chrupalla geführt wurden, wieder aufgeworfen worden? Und auch ein Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben oder führen, würden wir über andere Parteien, würden wir jetzt nicht über die SPD oder über die FDP genauso führen, wie wir es gerade getan haben. Das ist journalistisch geboten, die AfD dauerhaft anders zu behandeln als andere Parteien? Oder sollte man ihr vielleicht auch mal nicht den Gefallen tun der Sonderbehandlung und über sie einfach mal so berichten wie über andere Parteien auch?
Ich würde sagen, es passiert leider ständig, dass genauso über sie berichtet wird wie über andere Parteien und das ist der Fehler. Also natürlich muss man eine antidemokratische Kraft anders behandeln als grundsätzlich demokratische Kräfte. Und das heißt nicht mal, dass man ein anderes Handwerk anlegt, obwohl ich würde sagen, die Standards bei der AfD, die man anlegt, sind einfach hoffentlich doppelt so hoch. Also das, was man bei anderen schon macht, um sicherzustellen, dass das irgendwie so wahrheitsgetreu ist, wie es eben machbar ist, wenn eben unterschiedliche Leute unterschiedliche Varianten von Dingen erzählen. Also Zwei-Quellen-Prinzip kann ich persönlich bei der AfD nicht anwenden, weil ich dann einfach zu viel von deren Narrativen und Lügen irgendwie bei uns drucken würde, sondern es muss eigentlich ein Vier-Quellen-Prinzip sein oder ich brauche was Schriftliches plus irgendwie 3-4 Quellen. Das heißt, es ist im Kern das, was Journalisten und Journalistinnen immer tun sollten, aber eben vielleicht nochmal mit dem Kontext einfach, warum machen die das? Also mir fehlt in der AfD-Berichterstattung oft einfach, dass sich angeguckt wird, welche Strategie steckt dahinter? Was ist das Ziel, bestimmte Dinge jetzt so und so und so zu formulieren und eben nicht. Also meine schlimmste Stelle in den Sommerinterviews war, Frau Weidel hat irgendwie Merz als Lügenkanzler bezeichnet, irgendwie im Vorfeld. Und dann ist die erste Frage an Sie, warum ist Ihnen Ehrlichkeit so wichtig, Frau Weidel? Es tut mir leid, das tut einfach weh beim Zuhören, weil Alice Weidel ist ehrlich gesagt überhaupt nicht wichtig, weil sie ständig Fakten verdreht, weil sie lügt, weil sie intransparent ist, weil es wirklich überhaupt nicht darum geht, einen irgendwie wahrheitsnahen Diskurs zu führen und sie dann so normal zu behandeln, nur weil sie Lügenkanzler gesagt hat, sie nach Wahrheit zu fragen, wie man das bei anderen Politikern und Politikerinnen tun würde, geht halt nicht auf. Weil im Endeffekt der Zuschauer, der sich vielleicht nicht rund um die Uhr mit dieser Partei oder überhaupt mit Politik beschäftigt, dann denkt, ach, der ist ehrlich gesagt wichtig, das ist interessant. So, insofern finde ich, machen wir das die letzten Jahre viel zu viel. Ich fand, es gab einen sehr guten Umgang mit der AfD, nachdem man sich ein bisschen daran gewöhnt hatte, dass sie da waren, gab es sehr gute Maßstäbe in der deutschen Berichterstattung. Und die sind die letzten Jahre über den Erfolg der AfD wieder so ein bisschen verwässert worden. Oder es wurde eben versucht, sie normaler zu behandeln, obwohl die AfD immer rechtsextremer geworden ist, immer offener dazu steht, immer krasser die demokratischen Institutionen, inklusive der Medien, aber nicht mal deswegen, attackiert. Und wir schaffen da ein Umfeld für sie, was so normal wie möglich ist manchmal, was meines Erachtens nicht aufgeht, weil man eben, und auch das gilt für alle, also wenn ein, egal von welcher Partei, jemand ganz klar die Wahrheit verdreht und Lügen erzählt und so, muss man das immer, immer konfrontieren und darf nie fragen, warum ist denn die Ehrlichkeit so wichtig? Das hat nichts mit Alice Weidel per se zu tun. Aber wenn wir die klassischen journalistischen Standardregeln anwenden, dann ist es bei dieser Partei eben anders, weil sie eben das viel mehr ausnutzt. Und ja, das wundert mich dann doch sehr, warum wir uns da so ein bisschen von denen nicht nur ein bisschen so unter Druck setzen lassen, auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen. Ich verstehe, dass das bei denen anders ist als bei privaten Medien. Aber mein Eindruck ist, man legt ja den Rundfunkstaatsvertrag sehr, sehr defensiv aus.
Aber das heißt, ein privates Medium wie der Spiegel kann sich schon als grundsätzlich antagonistisch zur AfD definieren. Auch eben mit der Begründung, dass die AfD, sollte sie Verantwortung im Staat tragen, schon wahrscheinlich ein schwieriges Verhältnis zum freien Journalismus aufbauen wird.
Also unser Ruf ist ja schon vor Jahrzehnten irgendwie sturmgeschützte Demokratie gewesen. Unser Motto ist sagen, was ist. Da muss man dann eben nicht fragen, warum Frau Weidel Wahrheit toll findet, sondern muss man vielleicht eher fragen, warum sie gerne Fakten verdreht. Insofern, was heißt antagonistisch? Also ich sehe mich jetzt nicht als Kämpferin gegen die AfD, sondern als jemand, der den Leuten so viel Information wie möglich vor einer Wahlentscheidung bietet, die das eben lesen oder hören oder sehen wollen. Und wenn sie dann trotzdem die AfD wählen, dann kann ich aber auch mit Fug und Recht sagen, okay, das ist eine antidemokratische Tat gewesen. Wir sind da nicht im Krieg. Also wenn einer sozusagen kämpferisch oder gewaltvoll unterwegs ist, dann ist es die AfD und wir arbeiten mit journalistischen Standards irgendwie im Sinne der Demokratie und ja, auch der Fakten.
Alles klar, liebe Frau Müller, ich danke für das Gespräch, für die Insights und ja, freue mich auf das nächste Gespräch.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.